TaxPod, der Steuerpodcast.
Herzlich willkommen zu einer weiteren TaxPod-Folge. Wir machen kurzen Rechtsprechungs-Check-up, diesmal von 2 Monaten April und Mai, was beim BFH alles so gelaufen ist. Bei mir Christian Süß und Jens Schönfeld, wie immer, seid gegrüßt, ihr beiden.
Hallo Götz. Und da wir ja 2 Monate hier in Folge haben, sind wir, glaube ich, nicht so ganz an die 30 Minuten gebunden. Aber wir versuchen trotzdem, das in 30 Minuten zu machen.
Deshalb habe ich ja auch schon hier die Sprechgeschwindigkeit erhöht.
Dann mach das nicht, Götz.
Wir haben echt ein paar spannende Urteile, internationales Steuerrecht, ganzen Block, den nehmen wir vorab. Wir haben 2 Entscheidungen zu Immobilien, wir haben ein bisschen was zu Stiftungen, typische Private Clients Themen und auch ein paar Corporate Themen. Lasst uns starten mit den internationalen Themen. Es geht um die Umschaltklausel im ersten Urteil nach 20 Absatz 2 AStG. Das Urteil ist vom 8. April 2025. Aktenzeichen ist 9R32 aus 23. Und den Sachverhalt kann ich kurz schildern. Eine deutsche GmbH ist beteiligt an einer US-amerikanischen Personengesellschaft, aber eben nur, und das ist wichtig, zu 30%. Diese US-amerikanische Personengesellschaft hat auch eine US-amerikanische Betriebsstätte und die vereinnahmt Lizenzeinnahmen eben in dieser US-Betriebsstätte. Und jetzt ist die Frage, ob eigentlich die Umschaltklausel in 20 Absatz 2 AStG, die ja bei ausländisch niedrig besteuerten Betriebsstätten so ein bisschen in Verlängerung der Hinzurechnungsbesteuerung dafür sorgt, dass da die Anrechnungsmethode Anwendung findet und eben nicht die Freistellungsmethode, ob die hier Anwendung finden kann. Jens, an der Stelle.
Ja, es hat der BFH richtig entschieden und so, wie ich das auch immer gesagt habe, und zwar, dass
und kommentiert eben, hast.
Und auch kommentiert habe, genau. Und zwar, dass im Grunde das nur funktioniert, wenn man wirklich diese Fiktion des 20-2-AStG, weil der macht das ja, der 20-2-AStG sagt, ihr müsst euch eigentlich vorstellen, wenn ihr da eine Betriebsstätte im Ausland habt oder eine Personengesellschaft, ja, dann müsst ihr euch fragen, was wäre eigentlich gewesen, wenn das eine ausländische Kapitalgesellschaft gewesen wäre, würde dann die Hinzurechnungsbesteuerung eingreifen. Ja? Und das heißt, es müssen alle Voraussetzungen der Hinzurechnungsbesteuerung erfüllt sein. Und das ist eben nach der entsprechenden Lesart auch erforderlich, nach dem alten Recht, dass man mehr als 50% Deutsche daran beteiligt sind. Heute muss ich das ja allein beherrschen. Und das war halt eben nicht hier der Fall. Und die entscheidende Frage war eben, brauche ich das Beherrschungserfordernis auch im 20-2-AStG? Und die Antwort ist jawohl.
Ja, man muss sagen, der Wortlaut ist natürlich nicht eindeutig, aber der BFH ist sehr klar, dass das hier nach...
Der Wortlaut ist relativ eindeutig, da steht klar drin. Beteiligt nach 7.
Das sehe ich auch so, Götz. Also da kannst du mir jetzt nicht mit dem Wortlaut, und vor allem, das haben wir in Columbus schon nachgewiesen. Ja, du erinnerst dich, ja, Götz, obwohl da warst du ja noch nicht, sozusagen hast du noch dich mit Steuerrecht beschäftigt, als der Axel Cordovina und ich gegen Wolfgang Schön zu Felde gezogen sind in Columbus Container Services und dann vom EuGH eine Klatsche bekommen haben, weil der EuGH gesagt hat, mit 20-2, der ist nicht EU-rechtswidrig, weil kann das liebe Land entscheiden, wie sie wollen, ob Freistellung oder Anrechnung. Dann sind wir aber beim BFH und haben gesagt, lieber BFH, das kann doch nicht sein. Da ist diese Fiktion. Ja, was wäre, wenn es eine Kapitalgesellschaft wäre? Dann hätte ich doch Capri-Schutz. Der BFH hat gesagt, na, ist doch logisch. So ist das. Ja, also muss die Fiktion wirklich bis zu Ende denken. Das haben wir da gelernt. Und deswegen hat mich überrascht, dass das hier überhaupt noch zum BFH nochmal musste.
Ja, halte ich ja auch für richtig.
Und es ist,
der BFH sagt nur selber, es ist vom Wortlaut nicht ganz eindeutig, aber Sinn und Zweck und systematischer Zusammenhang sind dafür umso klarer.
Das ist auch ein Beispiel dafür, dass, also wenn man möchte was eininterpretieren in das Verfahren beim BFH, kann man das hier machen. Die mündliche Verhandlung war Anfang April. Da konnten wir gar nicht drüber berichten, weil wir keinen Textpot in der Zeit gemacht haben und das Urteil ist veröffentlicht jetzt Ende Mai. Das heißt also, wenn man was reininterpretieren wollte, ist das ganz offensichtlich und unstreitig beim BFH schnell durchentschieden worden. Das ist aber natürlich Spekulation.
Ja. Okay, top. So, nächstes Urteil wollen wir, glaube ich, nur streifen. Christian, kannst du ja kurz berichten. Urteil vom 25. Februar 2025, Aktenzeichen 8R32 aus 21. Kannst aber auch schnell machen. Geht letztlich um Verzinsung Situationen, in denen der Erstattungsantrag beim BZST gestellt ist und hier die Frage ist, ob ein unionsrechtlicher Zinsanspruch besteht, das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass das entschieden wurde, ist bejaht. Und hier ist eben die Verzinsung in der Tat ab 3 Monate nach dem formgerechten Antrag dann tatsächlich zu gewähren.
Genau, man kann ja
aus... glaube ich, angesichts der Verfahrensdauern, die wir sehen, ja auch eine gute Nachricht.
Man kann sich ja auch, das vielleicht auch nur als kleine Ergänzung, gerade Zinsen und WZST ist ja in der Praxis auch ein heiß umstrittenes Thema und wir sehen es zunehmend, dass die Gerichte da doch in Richtung der Steuerpflichtigen entscheiden, nicht nur die Finanzgerichte, sondern auch letztlich jetzt die Zivilgerichte, wo es dann um letztlich so Untätigkeitsklagen geht und Schadensersatz daraus, Amtshaftungsansprüche, wenn Anträge nicht bearbeitet werden. Das nur als kleine Ergänzung.
Aber ich glaube, was wichtig ist im Grunde, das ist ja ein Fall, wo tatsächlich im Grunde eine EU-Rechtswidrigkeit der sozusagen Steuer zugrunde lag und dann hat es halt noch ein bisschen gedauert und dann wurde verzinst. Die weitere Frage ist hier die, ob selbst, ich sag mal, wir stellen einen ganz normalen Antrag nach der Mutter-Tochter-Richtlinie und das ist gar nichts EU-Rechtswidriges. Aber das dauert 5 Jahre, die Erstattung. Ja? Ob da nicht auch eine Verzinsung gegeben sein muss. Ja? Und ich glaube, dass das der Fall ist. Und zwar folgt das daraus, dass die Mutter-Tochter-Richtlinie hier natürlich das EU-Recht hier da harmonisierende Wirkung hat. Das heißt, das ist EU-rechtlich aufgeladen. Und dann folgt aus den EU-Grundrechten, dass ich ein Recht habe auf eine gute Verwaltung. Interessant, oder? Und das bedeutet, natürlich gute Verwaltung bedeutet nicht 5 Jahre warten mit einer Erstattung, sondern gute Verwaltung bedeutet mal ein bisschen zacki-zacki. Und das bedeutet, ja, dass ich auch eine Verzinsung bekomme, wenn es halt zu lange dauert. Die Frage ist, was ist zu lange? Ich würde mal sagen, 3 Monate, spätestens 6 Monate und dann geht's los. Aber das ist umstritten, haben wir diskutiert auch in Wiesbaden. Und die Vertreterin da des Finanzministeriums sagte, ja nee, also das geht so nicht. Ja, also allein aus letztlich der langen Dauer folgt nicht die EU-Rechtswidrigkeit. Das habe ich gerade eben dargestellt, dass das nicht der Fall ist. Also deswegen, wenn es lange dauert, auch Verzinsung beantragen.
Okay, so jetzt 2 Urteile, auch sehr spannend. Voraussetzungen einer Betriebsstätte, muss man ja dazu sagen, haben wir in letzter Zeit so eine gewisse Entwicklung auch gesehen, haben ja viele Urteile dazu gehabt, aus Spindentscheidungen. Über die hatten wir auch gesprochen. Jetzt hier 2 Fälle. Der erste davon, das Urteil vom 18. Dezember 2024, Aktenzeichen 1R39 aus 21. Hier geht es ganz stark um die zeitlichen Voraussetzungen einer abkommensrechtlichen Betriebsstätte. Ist ein Dirty Case, ist ein Goldhandelsfall. Deshalb weiß man auch nicht, wie viel man daraus ziehen kann, aber ein bisschen wahrscheinlich schon. Also deutsche Steuerpflichtige hatten eben in UK eine Betriebsstätte aufgemacht, haben sich da in so einem Business Service Center angemietet, 2 Arbeitsplätze und das Ganze war angemietet vom 22. Oktober 2007 bis zum 30. April 2008. Dann wurde da Gold gehandelt. Der Goldhandel startete aber nochmal deutlich später, erst im Dezember, erfolgte also eigentlich in einem sehr kurzen Zeitraum und es ging hier um die Frage, ob das eigentlich in der ausländischen Betriebsstätte stattgefunden hat. Ja, Christian?
No, ja, letztlich
eingreifen.
Gibt es wenig einzugreifen. Der BFH sagt gerade, klar, vor dem Hintergrund des Sachverhalts hier sagt er ja, also mindestens ein halbes Jahr muss so eine Betriebsstätte schon bestehen, sonst kann das keine Betriebsstätte sein. Ja, die 12 Monate, die oft in der Literatur diskutiert werden, kann auch ein Anhaltspunkt sein, aber also 6 Monate ist, oder weniger als 6 Monate wie in dem Fall, das ist jedenfalls zu kurz, das reicht nicht, um eine Betriebsstätte zu sein. Damit hat er letztlich den Fall hier gelöst.
Was natürlich gut ist, Götz, muss man sagen. Ja, also wir haben das ja in anderen Ländern auch, dass zum Beispiel Spanien, die sagen ja auch, erst wenn du 6 Monate da bist, dann wird es auch zu einer Betriebsstätte, was ja häufig hilft, auch bei diesen Homeoffice-Betriebsstätten. Also auch hier wieder, die Dinge, das hat immer alles 2 Seiten. Ja, das bedeutet auch, wenn jetzt hier jemand aus Deutschland heraus tätig wird, aus seinem Homeoffice auf Sylt, der muss da halt schon 6 Monate vor Ort sein, damit das letztlich der Fall ist. Ansonsten wird es nichts mit einer Betriebsstätte.
Und ich glaube, auch eine wichtige Nuancierung hier ist noch, dass es eben nicht darauf ankommt, wie lange man was angemietet hat, sondern dass es auch darum, also wie lange man die feste Geschäftseinrichtung hat, sondern ein weiteres Tatbestandsmerkmal ist eben auch, dass sie der Unternehmenstätigkeit dient. Ja. Und dementsprechend muss eben auch die unternehmerische Tätigkeit so lange da sein. Das ist, glaube ich, auch
die Tätigkeit selbst. Nicht nur das Dienen, genau. Ein Büro reicht nicht, auch wenn alles ready to use ist. Wir müssen da auch wirklich was machen. Ja.
Und auch im Grunde genommen die Aussage, die man auch deutlich liest, dass eben die reine Intensität einer sehr deutlich kürzeren Tätigkeit, auch wenn es alles ist, was man tut, dass das nicht alleine ausreichen kann, um hier eine entsprechende Verwurzelung in Deutschland oder hier in dem Fall im Ausland zu begründen. Das ist, glaube ich, auch eine allgemeingültige Aussage.
Ja.
So, nächster Betriebsstättenfall, das Taxi-Urteil, 18. Dezember 2024 ebenfalls, Aktenzeichen 1R47 aus 21. Und hier geht es um einen deutschen unbeschränkt Steuerpflichtigen, der in der Schweiz ein Taxiunternehmen betrieben hat. Und das hat er so betrieben, dass er da Mitglied einer Genossenschaft war, einer Taxigenossenschaft, hatte mehrere Autos dann in der Schweiz da fahren. Und diese Genossenschaft, die verfügte da über so eine Taxizentrale, ein paar Büroräume mit einem Schreibtisch oder mehreren Schreibtischen, auch einen Standcontainer für unseren Taxiunternehmen, den er abschließen kann. So ist extra wahrscheinlich so deutlich geschrieben zur Erinnerung an den Spindfall von dem Flugzeugingenieur. Und eben da so eine Telefonzentrale, in der auch diese Telefonmitarbeiter der Genossenschaft dann saßen. Und unser Taxiunternehmer, der hat jedenfalls mal feststellbar nichts aus Deutschland gemacht. Also da gab es jedenfalls keine Feststellungen dazu, sondern alles aus der Schweiz. Das aber nur 2-3 Tage die Woche. Da hat er alle Buchhaltung gemacht, Steuererklärungen vorbereitet, die ganze Korrespondenz geführt aus diesem Schreibtisch dort. Und die Frage natürlich, ist das hier in Deutschland oder in der Schweiz steuerpflichtig? Und ich weiß nicht, ob ihr da rein wollt.
Ja, das ist, glaube ich, ein bisschen die Fortentwicklung letztlich auch der Spind-Entscheidung. Ja, aber anders als das hier vielfach auch so, ich bis schon gehört habe, sehe ich da jetzt gar nicht so die großen Abweichungen. Ja, also dass ich da natürlich da die Räume nutze, ja, und den Spind zur Verfügung habe, ja, und ich die Verfügungsmacht auch über die Räumlichkeiten habe, auch wenn das so zeitlich sehr gering war, das, glaube ich, ist, finde ich jetzt nicht so fernliegend. Und ist im Grunde auch wieder eine gute Nachricht letztlich für die Frage Betriebsstätte, dass offensichtlich die Erfordernisse für eine Betriebsstätte nicht so hoch sind. Man muss auch sagen, das wäre auch ein bisschen komisch gewesen. Ja? Da fahren die Taxis da in der Schweiz durch die Gegend, die kommen nie nach Deutschland und dann zu sagen, so, also irgendwie, da ist auch was in Deutschland, muss da versteuert werden, obwohl eigentlich nichts in Deutschland ist, außer dass der Unternehmer hier wohnt. Das passt schon irgendwo, muss man sagen. Ja, also man hätte sich auch fragen können, weiß nicht, wie ihr das seht, ob in den Taxen nicht möglicherweise auch oder die Taxen selbst Betriebsstätten darstellen. Ja? Die sind zwar jetzt nicht fest in dem Sinne, also fest verankert im Boden, aber so jedenfalls mal ein typisches Taxi ist jedenfalls mal was Festes. Hätte man ja auch überlegen können. Ja,
ja, ich glaube, das liegt ja aber auch auf einer Linie mit der Entscheidung, die wir gerade kommentiert haben, nämlich die Frage, wo führe ich meine unternehmerische Tätigkeit aus, also das tatsächliche Ausführen, nicht nur diese Räumlichkeiten, und das passt dazu, und dann ist das Büro, in dem er all seine unternehmerischen Tätigkeiten macht, egal wie viel er arbeitet oder nicht, aber alles, was unternehmerisch ist, passiert dort, dann passt das dazu, dass man sagt, dann ist da die Betriebsstätte. Und wenn wir deine Idee aufgreifen und sagen, das wäre ein Ein-Mann-Taxi-Unternehmer gewesen und er hätte halt seine ganzen Rechnungen, seine ganzen Dinge auf dem Tablet im Taxi gemanagt und sein ganzes Unternehmen, dann könnte man auch da sagen, wenn das Taxi nie in Deutschland ist, könnte man jedenfalls diskutieren, wäre das möglicherweise eine Betriebsstätte oder auch nicht, wenn feststeht, dass es ausschließlich dort ist er unternehmerisch tätig geworden. Also ein bisschen weg von diesem räumlich umgrenzten Schwerpunkt auf Tätigkeit.
Ja, ich finde das auch. Also es ist jedenfalls naheliegender als ein Spind, der feststeht, ja, so, wenn man sich vielleicht gar nicht hineinbewegen kann. Ne?
Absolut. Interessante Aussagen vielleicht auch zum Thema Hilfstätigkeit. Also es war ja auch die Frage, ob hier vielleicht diese administrativen Tätigkeiten nur Hilfstätigkeiten sind, die keine Betriebsstätte begründen können. Sagte der BfH aber auch relativ deutlich, dass jedenfalls dann, wenn solche Tätigkeiten auch die Geschäftsleitung umfassen und eben zentrale Unternehmensfunktionen betreffen, dann sind die auch Haupttätigkeiten des Unternehmens. Ja, das Taxiunternehmen befördert eben nicht nur Personen, sondern hat auch eine Geschäftsleitung und hat auch administrativen Teil. Ich glaube nicht, dass das einem wahnsinnig viel hilft, jetzt nur für administrative Tätigkeiten und die Betriebsstättenbegründung darüber, aber ein bisschen natürlich schon, weil es einfach anerkennt, dass sowas auch zu einem Unternehmen eben so maßgeblich dazugehört. Ja.
Was ja auch für Sexusfälle, glaube ich, gut ist, Götz. Ja, also wir hatten ja schon immer die Frage gestellt, wie ist das eigentlich bei dem Spind? Ja, reicht dann mit dem Wegzug mit Aktien, dass ich da einfach die verbrieften Aktien reinlege und wegziehe? Wird es wahrscheinlich sogar einen funktionalen Zusammenhang zwischen dem Spind und den Papieren geben. so, wo man natürlich ein bisschen dran fühlen kann, ob das richtig ist. Aber die Frage war ja dann schon, welche Funktion braucht es eigentlich ja denn für diese funktionale Zuordnung? Und da ist auch mein Gefühl, da ist die Hürde nicht so hochgelegt. Ja?
Absolut. Also das reiht sich hier im Grunde genommen ein. So, letztes internationales Urteil wollen wir nur streifen und darauf hinweisen, gab da mehrere gleichlautende Urteile, die sehr ähnlich sind, vom 18. Dezember 2024 ebenfalls, 1R45 aus 22 und betrifft die Frage, ob und wann § 1 Absatz 5 Satz 1 des Außensteuergesetzes als Einkünftekorrekturvorschrift herangezogen werden kann, war ein Sachverhalt, in dem eine ungarische Kapitalgesellschaft, die war Klägerin, eine deutsche Betriebsstätte unterhielt, die hier irgendwelche Werkvertragsleistungen durchgeführt hat in Deutschland. Im Grunde genommen hat sich die Finanzverwaltung hier ohne überhaupt eine veranlassungsgerechte Gewinnermittlung der Betriebsstätte zuerst mal sich überhaupt anzuschauen und zu ermitteln, wie die wäre, hat eigentlich sich darüber hinweggesetzt und auf der Rechtsgrundlage 1 Absatz 5 AStG von vornherein eine Kost-Plus-Marge festgesetzt von 10%. Und die wurde dann noch runterverhandelt im Einspruch auf 5% und nur noch auf Personal, aber im Prinzip dasselbe. Und die Frage, ob das eigentlich so geht. Ja? Und hier hat der BFH eben doch deutlich gesagt, dass das 1 Absatz 5
nicht geht.
Eben nicht einfach so geht, sondern dass das immer nur bei fremdunüblichen Bedingungen eben in Position gebracht werden kann, aber nicht die veranlassungsgerechte Zuordnung von Gewinnen in the first place ersetzen kann.
Genau, also ich musste erstmal nach den allgemeinen Regeln natürlich die Betriebsstätten Gewinnaufteilung hier vornehmen und wenn da was schief ist, dann kann ich da vielleicht in den 1,5 springen. Ja, aber das geht eben nicht, dass ich hier dann über Cost Plus hier 10% in dem Beispiel ich den Gewinne nach Deutschland shifte. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das so manchem Prüfer gerade so in Krisenzeiten, dass das gesamte Unternehmen ist defizitär und da sagt man mal, ja, fremdüblich hin oder her. Ja, und jetzt muss hier auch die Betriebsstätte müssen gewinnen nach Deutschland und dann werden mal 10% Cost Plus versteuert. Also da gibt es schon Situationen, wo, glaube ich, der Fiskus da ein Interesse daran hat, aber da hat der BFH zu Recht gesagt, so geht es nicht.
Top, das war schon der internationale Block. Was haben wir gebraucht? 15 Minuten, ist doch super. Wir gehen weiter zu den Immobilien, das wird dann ja meine Leib- und Magenspeise.
Ja, schön, Entscheidung.
Endlich. Nein, wir haben eine Entscheidung zur erweiterten Kürzung und der Drei-Objekt-Grenze. Jeder weiß, erweiterte Kürzung wird nur gewährleistet, wenn es vermögensverwaltend ist. Wenn eine Gesellschaft aber gewerblicher Grundstückshändler ist, dann natürlich nicht. Hier haben wir einen Beschluss vom 20. März 2025. Das ist 3R14 aus 23. Und man weiß auch, zum gewerblichen Grundstückshandel traut sich ja immer niemand, eine feste Aussage zu treffen. Aber hier haben wir mal relativ klare Punkte, die der BFH uns mitgibt. Sachverhalt war so, jemand hat in 2007 15 Objekte erworben und 2013, also 6 Jahre danach, außerhalb der 5-Jahres-Frist der 3-Objekt-Grenze, hat jemand 13 von diesen 15 Objekten veräußert, natürlich geschickt gemacht, 2 zurückbehalten, damit das weiterhin auch da Vermietungstätigkeit ist, um die Ausschließlichkeit zu wahren. Und die Frage ist jetzt eben, kann das trotzdem zum gewerblichen Grundstückshandel werden? Wir wissen, es geht
um... Der hatte einen Grund, Götz, das musst du noch dazu sagen. Der hatte einen Grund dafür, warum die verkauft haben.
Genau, da hat es einen Todesfall in der Geschäftsführung gegeben und er sagte, also ich musste das jetzt hier schleunigst verkaufen. Und wir haben im Grunde genommen eine Situation, in der eben viele Objekte außerhalb der 5-Jahres-Frist erfolgen. Wir wissen, dass die Grenzen aber ja weich sind, also mehr als 3 Objekte innerhalb von 5 Jahren ist ein Problem. Dann gewerblicher Grundstückshandel, 5 bis 10 Jahre ist mal so die offene Grauzone, in der wir eben wertungsmäßig schauen. Eigentlich kein gewerblicher Grundstückshandel, aber bei Hinzutreten besonderer Umstände kann das immer noch ein gewerblicher Grundstückshandel sein. Und bei mehr als 10 Jahren zwischen den Objekten haben wir eigentlich kein Problem mehr. So kann man ja ganz grob das mal fassen. Ja, und wie sieht's aus hier? Ich weiß nicht, wollt ihr zuschlagen?
Ja, Christian, gerne. Magst du nicht?
Nee, letztlich ist doch die Aussage, letztlich ist die Aussage des BfH doch, innerhalb der 5 Jahre schauen wir streng drauf. Außerhalb der 5 Jahre, da ist diese Grenze eigentlich nur eines von mehreren Indizien. Und wenn wir andere Gründe haben, warum verkauft wird, dann kann das auch die Anzahl letztlich überschreiten. Und hier war der Todesfall in der Geschäftsführung war ein weiterer Grund, den man hat würdigen müssen. Und deswegen kann man hier nicht mehr auf dieses starre Merkmal abstellen. Das ist so die Aussage. Die Frage ist so ein bisschen, warum ist das nur außerhalb der 5-Jahres-Grenze? Aber die Frage ist nicht beantwortet worden. Ich glaube, die gute Nachricht.
Wäre auch meine Frage gewesen. Genau, ich glaube, die gute Nachricht ist, das geht in die richtige Richtung, dass jedenfalls mal nach den 5 Jahren man dann noch andere Dinge ins Feld führen kann. Aber ich würde ja dabei bleiben, auch dass das innerhalb der 5 Jahre möglich sein muss in krassen Fällen. Ja, also wenn da wirklich Umstände eintreten, wo ich sage, so das muss jetzt verkauft werden, aus welchen Gründen auch immer, die waren nicht vorhersehbar, so dann muss das gehen, dann bin ich dann kein gewerblicher Grundstückshändler. Ja.
Ja. Da hilft dir der BfH an der Stelle aber natürlich nicht, weil er ja gerade diese Differenzierung zieht und sagt, das ist eine andere Situation als innerhalb der 5 Jahre, wo es eben weiterhin gerade nicht auf solche inneren Absichten und so weiter ankommen soll, weil schon die Veräußerung als solche das Indiz so stark ist, dass das eigentlich alles widerlegt, was damit an inneren Absichten zusammenhängt.
Kann aber nicht richtig sein, Götz. Also das ist hier die Typisierung, die sich die Rechtsprechung ausgedacht hat. Und das ist ja nicht mal im Gesetz. Ja. Und wenn ich typisiere, dann muss ich immer die Möglichkeit haben für den Gegenbeweis. Ja, alles andere hätte ich auch, ich bin jetzt ja kein großer verfassungsrechtlicher Verfechter. Ja, aber so, da hätte ich gedacht, da ist was mit den Grundrechten. Ja, also deswegen, wenn der Gesetzgeber sich hier dazu einließ und sagt, ich mache eine Typisierung, dann
er müsste jedenfalls den Gegenbeweis zulassen, im Zweifel.
So. Ich hätte auch gedacht, der muss eigentlich erst, genau, aber jedenfalls das deswegen, da ist, glaube ich, der BfH in den 5 Jahren ein bisschen auf dem Holzweg.
Ja. Gerade jetzt in der Immobilienkrisensituation hat man ja auch gesehen, dass das schnell zum Problem wird, auch bei Leuten, die immer nachhaltig, langfristig für eigene Zwecke vermieten wollen, aber es einfach nicht mehr durften, weil es nicht mehr ging.
Ja. So ist das.
So, dann ein Grunderwerbsteuerurteil bzw. ein Beschluss im ADV-Verfahren. 10. April 2025, 2B 54 aus 24 und der beschäftigt sich mit den grunderwerbsteuerlichen Nachbehaltensfristen aus § 5 und § 6 des Grunderwerbsteuergesetzes. Wir wissen, in 2021 ist mit der Grunderwerbsteuerreform nicht nur sind die Quoren runtergesetzt worden auf 90%, sondern eben auch ja die Nachbehaltensfristen verlängert worden. Die Finanzverwaltung hat sich dann auf Basis der Formulierung der Übergangsvorschriften auf die Position gestellt, dass bereits begonnene, aber noch nicht abgelaufene Nachbehaltensfristen sich eben verlängern. Und man muss sagen, dem tritt nun auch der BfH hier in dem ADV-Beschluss entgegen und sagt, das kann man eigentlich dieser Übergangsregel nicht entnehmen, dass das so sein muss. Eigentlich sind die Fristen, die alten Fristen, die einmal altbegründet wurden, die sind auch 5 Jahre lang und dann laufen die eben nach 5 Jahren ab. Das Thema ist so ein bisschen für die Gestaltungsberatung, ist, wenn man jetzt mal aufs Datum guckt, natürlich nicht mehr so wahnsinnig viel Raum. Also da kriegen wir keine Rechtssicherheit, sodass wir das irgendwie noch nennenswert abkürzen können. Aber wer weiß, vielleicht gibt es ja Abwehrfälle, in denen das hilfreich sein kann.
Aber vielleicht kann man ja den Gedanken, der hier drin steckt, auch anderweitig verwerten. Ja, das ist ja schon auch, hat ja was in gewisser Weise auch mit Vertrauensschutz zu tun. Ja, den natürlich irgendwie der Gesetzgeber häufig, jedenfalls im Steuerrecht, versucht auch rückwirkend aufzuweichen. Und dann gibt es echte und unechte Rückwirkungen und alle möglichen Pirouetten, die man da drehen kann. Und was mir hier so gerade in den Kopf gekommen ist, ich meine, ja, das gibt ja die unsägliche Debatte, zu die im Grunde die Veräußerung von Immobilien letztlich außerhalb der 10-Jahres-Frist dann steuerpflichtig zu stellen. Ja, und das wird hier mit systematischen Gründen unter seine Gesetzeslücke. Und das hat natürlich ein bisschen andere Wurzeln, müssen wir nicht drauf eingehen. Dualismus der Einkunftsarten, das hat eine lange Historie. Aber davon mal abgesehen, wenn der Gesetzgeber mal irgendwann aus meiner Sicht mit fatalen Folgen für den Wohnungsbau das mal machen sollte, ja, dann muss er sich, glaube ich, auch überlegen, wie die Übergangsregelung aussieht. Und bisher hat man ja so gehört, ja, dann muss man halt eben entweder bei denen, der es abgelaufen ist, okay, das okay, bei denen noch nicht abgelaufen ist, ja, vielleicht müssen die bewerten, dann sozusagen ist es der Wert sozusagen bis zu dem Zeitpunkt. Und ich glaube, wenn man die Entscheidung hier heranzieht, ja, dann glaube ich, ist richtig, wenn ich im Grunde die Frist habe anlaufen lassen, dann kann man mir jetzt jedenfalls mal für mein Grundstück, mit dem ich unterwegs bin, wäre die richtige Übergangsregelung, dass ich das dann eben auch noch später verkaufen kann, Gesetzesänderung oder nicht, dass ich im Grunde nach Ablauf der 10 Jahre, die es nicht für mich bleiben, und dass ich dann eben steuerfrei verkaufen kann. Das ist ja im Grunde, muss man auch sagen, hat der Gesetzgeber ja auch selbst gesehen in 2008, als er mit der Abgeltungssteuer.
Ganz genau.
Ja, auch da hat er nämlich auch schon einen Teil der Dualismus der Einkunftsarten begraben und gesagt, also hier diese Einkünfte, die aus irgendwie Aktien und so weiter, die eigentlich nach einem Jahr steuerfrei bleiben. Da hat er gesagt, nee, also die Aktien, die ich dann schon gekauft habe, habe ich auch eine Disposition ja vor allem getroffen.
Richtig.
Ja, das bleibt. Und die kann man bis heute, kann man die Dinger steuerfrei verkaufen. Ja, so. Und deswegen, glaube ich, muss das bei den Immobilien ganz genauso sein.
Ja, vollkommen korrekt.
Das Urteil geht in
die richtige Richtung. Ist natürlich erstmal nur ein ADV-Beschluss, so dass man nicht weiß, was am Ende, aber es geht, lässt schon erkennen, in welche Richtung der BFH denkt. Und das ist die richtige Richtung.
Und vor allem geht er aber argumentativ ja nur hier darauf ein, dass die Anwendungsvorschrift eben anders formuliert ist. Ne? Ich glaube, die verfassungsrechtlichen Gründe dahinter, die sind allenfalls eine Tendenz. Also da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber da muss man echt aufpassen, wenn es soweit überhaupt kommen sollte. So, eine Liechtensteiner Stiftung. Das Urteil vom 11. Dezember 2024, 2R50 aus 22, beschäftigt sich mit erbschaftssteuerlichen Themen im Zusammenhang mit einer Liechtensteiner Stiftung, die zunächst eine transparente Stiftung war und mit dem Todesfall der Stifterin zu einer intransparenten Stiftung wurde. Ich glaube, das wollen wir auch nur kurz streifen, weil das Urteil auch relativ viel offen lässt und zurückverweist ans Finanzgericht. Also eigentlich die zentrale Frage ist, bleibt offen. Schildere aber kurz den Sachverhalt. Eine Ablasserin ist nicht in Deutschland erbschaftssteuerpflichtig und überträgt Vermögen an eine Stiftung, die zunächst so ausgestaltet ist, dass die transparent ist, weil wahrscheinlich im ausländischen Recht da die Schenkung vermieden werden sollte. Man hat ja auch in der Schweiz Schenkungssteuern. Und um das zu verhindern, ist die ganz bewusst erstmal transparent behalten. Und mit dem Tode der Erblasserin aber wird diese Stiftung intransparent. Also sie gibt im Grunde genommen ihre Herrschaftsbefugnis über das Stiftungsvermögen auf. Und das würde man jetzt denken, ist alles ein ausländischer Sachverhalt. Was interessiert mich das, was eine Erblasserin auf eine Liechtensteiner Stiftung überträgt? Ja, Deutschland kommt hier dadurch ins Spiel, dass dass die Klägerin die Begünstigte der Stiftung ist. Und schon zu Lebzeiten, also noch in Transparenzzeiten, hat diese deutsche Klägerin ein Rentenversprechen bekommen und auch Rentenzahlungen von dieser Liechtensteiner Stiftung erhalten. Solange das alles transparent war, ist das als Schenkung von der Erblasserin direkt an sie gewertet worden, ist auch versteuert worden als Schenkung, alles gut. Die Frage ist, was passiert eigentlich jetzt mit dem Tode? Was passiert mit den laufenden Rentenzahlungen? Was passiert mit dem kapitalisierten Rentenrecht? So, und das Finanzamt hat im Grunde genommen gesagt, ja hier, da wurde jetzt ein Rentenstammrecht übertragen und geschenkt und das kapitalisieren wir jetzt, gucken, was das wert ist und haben einmalig Erbschaftssteuer festgesetzt für die Klägerin. Und vielleicht, Jens, willst du mal das so ein bisschen grob auch einordnen? Also das ist ja was wir auch sehr häufig sehen.
Und genau, das ist so. Es ist immer interessant irgendwie. Es gibt so Phasen im Leben, wo einem bestimmte Dinge immer wieder begegnen. Und das ist ja so. Und die Liechtensteinische Stiftung begegnen uns jetzt ja wirklich permanent, muss man sagen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Also ich war ja nie so ein großer Fan davon. Aber das ist kaum irgendwie jetzt gerade zu vermeiden. Und das Interessante ist in der Tat, dass wir so an der Schnittstelle sind jetzt hier gerade. Ja, also was ist das eigentlich? Ist das jetzt hier was Vererben auf die Stiftung? Nein, ist es nicht. Erbe scheint jemand anders gewesen zu sein. Ja, ist das eine Schenkung auf den Todesfall? Ja, da muss auch zu Lebzeiten irgendwo eine Schenkung auf den Todesfall formuliert worden sein. So, wenn das nicht der Fall ist, und ich glaube, das soll jetzt ja das Finanzgericht nochmal rausfinden, dann ist das eben keine Schenkung auf den Todesfall. Und dann bewegen uns ja wie gesagt im Erbschaft- und Schenkungssteuerrecht. Dann kann man sich nur noch fragen, wenn die Familienstiftung jetzt dann diese Auskehrung an die Klägerin macht, ob sie dann eben Zwischenberechtigter insoweit dann ist. Ja. Das wäre aber nur der Fall, wenn diese Auskehrungen nicht satzungsgemäß sind. Ja. Wenn im Grunde letztlich diese Rente hier satzungsgemäß im Grunde angelegt ist, dann wird das nichts. Jedenfalls musste sich der Zweite Senat dann nicht weiter damit beschäftigen. Das heißt aber nicht, dass das nicht steuerpflichtig ist in Deutschland, ja, sondern dann sind es halt Einkünfte aus Kapitalvermögen und unterliegen dann halt der Abgeltungssteuer. Auch okay. Ja, aber ich glaube, so das Gefühl ist, wenn man sich das ja anschaut, Und wenn die nichts finden zu Lebzeiten, dass da irgendwie eine Schenke auf den Todesfall vorliegt, dann ist das kein Fall hier für ein Erbschaft- und Schenkungssteuerfinanzamt. Und dann kann es auch gut sein, dass ein paar Sachen hier vielleicht auch verjährt schon sind. Ja.
Und also wollen wir nicht darauf eingehen, wenn das interessiert, der muss sich einfach durchlesen. Es sind ein paar interessante systematische Aussagen. Es kommt natürlich auf ausländisches Erbstatut auch an. Wir prüfen bei unseren Tatbeständen hier die ganze Zeit, ob wir eine Schenkung auf den Todesfall oder ein Vermächtnis haben. Aber wenn hier gar kein deutsches Erbrecht drauf Anwendung findet, dann müssen wir natürlich gucken, wie das im Ausland überhaupt so ist. Das hatte das FG hier unterlassen. Also deshalb relativ viel zurück zum FG, aber trotzdem.
Aber es highlightet im Grunde schön das Problem, ganz wenn man im Grunde, ich sag mal, unkontrolliert im Todesfall letztlich die Stiftungen intransparent werden lässt. Das ist ja so ähnlich mit den Trusts, die dann irrevocable werden. Das zeigt im Grunde, dass manche Dinge offensichtlich hier dann nicht so richtig gesehen wurden. Und das begegnet uns ja relativ häufig. Ja, dann ist man eigentlich, glaube ich, besser beraten. Man schafft das schon zu Lebzeiten. Ja,
ja, vor allem auch, um die Sicherheit zu haben, um das kontrollieren zu können. Also die Fehler haben wir in der Tat auf dem Tisch, weil das ja eine relativ übliche Struktur ist, die man da in der Schweiz und im Liechtenstein sieht. Gut. Ein Urteil, das ist fast schon nicht spannend genug, um überhaupt drüber zu sprechen. Es ist natürlich ein super Aufmacher jetzt. 27. November 2024, 1R19 aus 21. Und es geht darum, wie transparent eine vermögensverwaltende Personengesellschaft eigentlich ist. Da ist eine vermögensverwaltende Personengesellschaft, die hat eine Immobilien vermietet, die hat Mieteinnahmen. Und das Ganze ist refinanziert von ihrem russischen Gesellschafter. Und die Frage ist, ob dieser Darlehenszins jetzt eigentlich abziehbar ist oder nicht. Und also der BFH hat jetzt wenig überraschend gesagt, ja, zwischen Gesellschafter und vermögensverwaltender KG ist insoweit Rechtsbeziehungen ein Nullum. So, das kannst du nicht nur deshalb abziehen. Also das ist ein steuerlich eben innerhalb desselben Zurechnungssubjekts eine Zinszahlung, die es ist wie mit Eigenkapital finanziert. Das wundert mich jetzt wenig. Wir hatten uns ja eben eher gefragt, wie kommt das überhaupt noch zum BFH?
Ja, das haben wir uns wirklich gefragt. Also was hat da grundsätzliche Bedeutung an der Stelle? Also das war mir auch nicht ganz klar. Ja, habt ihr das rausgefunden, warum das da gelandet ist?
Nee, hatten wir nicht.
Komisch. Aber ich meine, ich glaube, was man ja auch sagen muss, wenn da noch andere Personen jetzt daran beteiligt gewesen wären, so und im Verhältnis zu denen und deren Beteiligungsquote, ist das natürlich dann ein Darlehen. Also anteilig wird es dann eben schon zu einem Darlehen. Ja.
Ich persönlich habe ja für mich den Leitspruch irgendwie ausgegeben, dass vermögensverwaltende Personengesellschaften einfach immer dann vernünftig behandelt werden, wenn man diese Transparenz auch wirklich so weit wie möglich systematisch durchdenkt in jede Ecke. Dann ist es eigentlich am bruchlosesten, friktionslosesten zu behandeln. Also ja. Insofern hier naheliegend. So, dann haben wir ein spannendes Urteil, das sich mit Nießbrauchen beschäftigt. Und zwar das Urteil vom 11. Februar 2025, 9R14 aus 24. Und das geht um die Zurechnung von Einkünften bei Nießbrauchen an Kapitalgesellschaftsanteilen, also Geschäftsanteilen an einer GmbH hier. Das ist schon die zweite Entscheidung zu dem Thema. Vorher hat es das Urteil vom 20.09.2024 gegeben, 9R5 aus 24. Und die beiden Urteile gehen in dieselbe Richtung, gibt uns deshalb auch mehr Rechtssicherheit. Ich schildere kurz den Fall. Die deutsche Klägerin, die war an der GmbH beteiligt zu 49% und hat die dann an ihre Kinder übertragen, sich aber einen Nießbrauch vorbehalten. Und die Kinder haben dann diese Geschäftsanteile, die sie übertragen bekommen haben, wollten die weiterverkaufen an jemanden Dritten, aber eben ohne Belastung durch diesen Nießbrauch und haben den also abgelöst entgeltlich. So, die Klägerin hat also Geld bekommen, die ehemalige Anteilseignerin hat also Geld bekommen dafür, dass ihr Nießbrauch jetzt totgestellt wurde und ist dafür entschädigt worden. Und die Frage war, hat die Klägerin als Anteilseignerin eigentlich diese Einkünfte, die sie da hat, oder also Einkünfte kann ich schon nicht sagen, sondern diese Zahlungen, die zu ihr kommen, zu versteuern, ja oder nein? Denkbare Rechtsgrundlagen sind einmal 20 Absatz 1 Nummer 1 in Verbindung mit § 24 Nummer 1 AESTG, also letztlich nachlaufende Einkünfte aus Kapitalvermögen, was verlangen würde, dass die Anteile bei ihr zugerechnet werden. Oder 20 1 Nummer 1 in Verbindung mit 24 Nummer 1 B, das ist eine Norm, die sagt, dass eigentlich die die Entschädigung für die Aufgabe von Gewinnbeteiligungen, ausdrücklich Gewinnbeteiligungen, eben auch steuerbar ist. Und, ihr Lieben?
Nichts.
Nein, das ist, ich finde es schon interessant, dass der BfH da in der, also so stringent ist, dass er sagt, letztlich, da im Grundsatz bleibt es mal beim Anteilseigner, der hat das zu versteuern und beim Missbraucher ist das halt einfach nur Verwendung und da ist das eben nicht mehr zu besteuern. Ja, das ist, da ist er im Grunde in einer Art konsequent, wie er das nicht sein müsste, aber ist. Und ja, ich habe mich gefragt, und wir hatten das ja auch schon diskutiert, was ist, kann man das eigentlich auch auf Personengesellschaften übertragen? Ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht. Ich glaube schon. Also wenn ich mir mal vorstelle, diese Anteile an der GmbH hier, die würde ich über eine Mitunternehmerschaft halten. Was soll sich denn da ändern? Ja, weil ich, letztlich geht es ja um die Ausschüttung. Das ist ja letztlich die Einkunftsquelle. Und ob die Einkunftsquelle eine GmbH ist, die dann in dieser Personengesellschaft drin ist, ja, oder letztlich was anderes. Und natürlich ist die Frage, wie die Zuordnung in der Mitunternehmerschaft der Einkünfte ist. Ja, wenn ich die dann letztlich dem Mitunternehmer auch zuordne, warum soll da was anderes sein, Götz,
Christian? Ich glaube, die Bruchlinie verläuft halt woanders. Ne? Also bei der Mitunternehmerschaft hätte ich das Gefühl, ist das hier eine Frage von Mitunternehmerinitiative und Mitunternehmerrisiko, ob die Einkünfte originär zugerechnet werden oder ob es nur Einkommensverwendungsseite ist. Während hier ja das Kriterium eher 20 Absatz 5 ESTG wirtschaftliches Eigentum an den Anteilen ist. Ein bisschen komisch, dass diese Sachverhalte in der Tat, die relativ nah aneinander liegen, da unterschiedliche Zuordnungsmaßstäbe jetzt mal rechtfertigen. Mhm. Kannst dich ja als Drittes auch noch fragen, was ist eigentlich beim Nießbrauch in der vermögensverwaltenden Personengesellschaft?
Ja, 39 Absatz 2. Das wollte ich gerade sagen. Das muss, so. Habe ich gerade gedacht, das muss eigentlich, das ist nichts anderes, glaube ich, in der vermögensverwaltenden. Und dann muss es aber auch für alle anderen Assets gelten. Also das war eigentlich mein Punkt. Du hast recht, Götz, bei der Mitunternehmerschaft haben wir nochmal andere Kriterien, d'accord. Aber angenommen, statt der GmbH hätte ich jetzt hier ein Haus. Und die Mieteinnahmen, was ist mit denen eigentlich? Man kann ja keinen Unterschied machen, ob ich hier einen GmbH-Teil habe und die Nutzung sind letztlich die Ausschüttung oder ich habe hier Mieteinnahmen. Ne?
Da ist natürlich wieder das Mühsal, dass der 21 ESTG ja so ein bisschen unkonventionell formuliert ist und da so stark auf diese Vermietereigenschaft im Zivilrecht abstellt. Ja, ohne das ja jetzt abschließend.
Das spricht ja auch wieder dafür, ja. Aber es ist interessant, ja.
Also ich glaube jedenfalls hier, also interessant, also einmal die Aussage, die man ja immer so ein bisschen sich drüber wundert, der 20 Absatz 5 Satz 3, der sagt ja, der spricht ja so, dass das dem Nießbrauchsberechtigten eben nur dann zuzurechnen ist, wenn er wirtschaftliches Eigentum hat. Das ist aber, das setzt eben das wirtschaftliche Eigentum voraus, ja. Also es hat quasi, diese Norm ist eher deklaratorisch, hat keine eigene Wirkung. Da wundert man sich ja immer, wenn man da so ein bisschen drüber stolpert, weil das auch so paradox formuliert ist. So, und dann prüft man hier das wirtschaftliche Eigentum und wenn der Nießbrauch eben keine Mitbestimmungsrechte gewährleistet, dann ist das der Anteilseigner und dann werden dem die Einkünfte zugerechnet. Und das gilt sowohl für so eine Entschädigung als eben auch bei dem alten Urteil für die laufenden Einkünfte. So klar ist es. Mhm. Ja, und die zweite Rechtsfrage, dieser andere 24 Nummer 1b, Nießbrauch, also Entschädigung für eine Gewinnbeteiligung, da gibt es klare Rechtsprechung dazu, dass eine Gewinnbeteiligung eine gesellschaftsrechtliche Beteiligung voraussetzt. Und auch die ist der Nießbrauch eben einfach am Ende des Tages nicht. Mhm. Ja. Also wir werden das verfolgen.
Ja.
Beim Nießbrauch ist ja noch erstaunlich viel offen eigentlich dafür, dass das Instrument ja jetzt nicht brandneu ist. So, dann verlassen wir unseren Private Clients Bereich, gehen in unser eher so in Corporate. Wir wollen noch zwei Urteile besprechen. Christian, du kannst ja mal einsteigen. Hier, es geht um Urteil 10. April 25, 4R 21 aus 22 um die Steuerermäßigung bei Einkünften aus Gewerbebetrieb, wenn eben ein Mitunternehmer aus einer Mitunternehmerschaft unterjährig ausscheidet.
Genau, ist eigentlich eher eine technische Entscheidung, aber relevant einmal sie zu erwähnen. Das war der Fall, da hatte eine Mitunternehmerschaft ein abweichendes Wirtschaftsjahr und in dem Zeitraum zwischen Ende des Wirtschaftsjahres und Ende des Kalenderjahres ist ein Mitunternehmer ausgeschieden, er ist verstorben. Und jetzt stellte sich die Frage, worauf kommt es an beim 35 ESTG bei der Steuermäßigung wegen der Gewerbesteuer, weil das Gewerbesteuergesetz nennt den Erhebungszeitraum als Kalenderjahr. Und dann würde man, wenn man das weiterverfolgen würde, zu dem Ergebnis kommen, wir müssen schauen, wer ist am 31.12., also am Ende des Kalenderjahres, beteiligt. Und dann stellte sich die Frage, wie ist damit zu verfahren, wenn das Wirtschaftsjahr eben der Personengesellschaft hier abweicht. Und da sagt der BfH ganz klar, wir müssen da schon richtig drauf schauen und sagen, wer ist am Ende des jeweiligen Wirtschaftsjahres noch Mitunternehmer, der kann die Steuern mäßigen.
Ja, ich finde das ja, die ganzen 35 ESG und die Zeitpunktbetrachtung total unsäglich. Ja, also insbesondere, wenn ich mir vorstelle, da verstirbt eine Gesellschaft, also ein Unternehmen, ja, und dann soll letztlich nicht die Gewerbesteueranrechnung bekommen, die wächst den anderen zu. Da fragt man sich, was ist das eigentlich, wenn die keine Vorsorge getroffen haben, dass er die Schenkung an die anderen, dass sie plötzlich die Mega-Anrechnung bekommen. Also irgendwie kommt einem, kann man drüber nachdenken. Und was mir gerade eingefallen ist, weil wir kommen ja auch gleich nochmal zu dem 6a-Fall. Bei 6a sagt ja der BfH, also wenn es sozusagen schon denklogisch gar nicht möglich ist, bestimmte Vorbehaltens- und Nachverhaltensfristen einzuhalten, ja, zum Beispiel bei der Ausgliederung zur Neugründung, deswegen soll die ja möglich sein, ja, das ist doch nichts anderes, als wenn einer stirbt. Der konnte ja gar nicht mehr beteiligt sein am Jahresende. Muss man da nicht sagen können, sozusagen in dem Fall muss man das theologisch reduzieren, weil es objektiv ausgeschlossen ist, dass der Typ das erreicht, ja.
Genau, aber das ist ja letztlich, in die Richtung geht ja der BfH mit seiner Entscheidung. Ja.
Das zeigt nur, wie dieses Abstellen auf irgendwelche fiktiven Zeiträume in der Gewerbesteuer oder Zeitpunkte, Beginn des Erhebungszeitraums für die finanzielle Eingliederung, Ende des Erhebungszeitraums
für die Anrechnung. Ja, über die Sinnhaftigkeit kann man sich
das
streiten.
Das ist eben total, führt halt zu total vielen Brüchen. Also wenn man Friedrich Merz eine Sache irgendwie, oder Herrn Klingbeil, muss man eher sagen, eine Sache an den Tag legen kann, wie man hier eigentlich nur Compliance-Kosten senken kann, ohne dass das irgendwie fiskalisch wahnsinnig interessant wäre, dann wären das solche Normen, ja. Und das ist natürlich nur Stimme im Chor, dass die ganze Gewerbesteuer natürlich ein Thema hat und das zeigt sich an diesen Normen natürlich besonders, ja. So, und dann, Christian, noch einer für dich. Beschluss vom 13. Mai 2025, 8R 33 aus 24 VGA beim unentgeltlichen Erwerb eigener Anteile. Das ist schon auch ganz spannend und das ist dann unser letztes Corporate-Urteil.
Genau. Das, in dem Fall war der Fall relativ simpel. Wir hatten einen faktischen Alleingesellschafter an der GmbH und der hat einen neuen Anteil an der GmbH bekommen, unentgeltlich bekommen. Das ist relevant. Und die Streitfrage war nur, ob das im Grunde nach eine VGA sei oder nicht. Über die Höhe hat man sich nicht gestritten. Das wurde als Zwischenurteil weitergereicht. Und da sagt der BfH sehr deutlich, zum einen, naja, VGA ja oder nein, das kommt nicht darauf an, ist das nach KSDG eine VGA, also fließt irgendwas ab bei der Gesellschaft, sondern es kommt darauf an, 20 ESDG erhält der Gesellschafter irgendein Wirtschaftsgut, über das er verfügen kann in Geld oder Geldeswert. Und das ist hier der Fall, er hat einen neuen Anteil erhalten. Dass er schon alle Anteile vorher hatte, spielt keine Rolle. Er hat jedenfalls was Neues bekommen, er kann darüber uneingeschränkt verfügen. Deswegen VGA, dem Grunde nach, plus. Das ist die erste Stufe. Die zweite Stufe ist nicht entschieden worden, aber da hat der BfH eine Art Segelanweisung mitgegeben und hat gesagt, so, der Streit wird eigentlich relevant, wenn wir uns über die Höhe unterhalten. Und liebes Finanzgericht, wenn du dich mit der Höhe dieser VGA beschäftigst, dann berücksichtige bitte, dass das vielleicht gar nicht so viel VGA ist. Vielleicht ist es sogar null in der Höhe, weil der hat ja wirtschaftlich nichts bekommen. Er hatte vorher 100% an der Gesellschaft, nachher 100% an der Gesellschaft. Wenn wir wirtschaftlich draufschauen, hat er keinen Mehrwert bekommen. Deswegen möglicherweise ist das eine VGA, dem Grunde nach ja, aber der Höhe nach in Höhe von 0 Euro. Das ist der Stand momentan. Dann muss man sich überlegen, was man mit dieser Aussage machen kann.
Was eigentlich ganz interessant ist, Christian, ich meine, so, das macht ja irgendwie Sinn, wenn ich das unentgeltlich bekomme. Und das Interessante ist in der Tat das Bewertungsthema. Ja, das ist so, dass man sich fragt, kommt da wirklich was on top? Und es gibt ja noch eine andere Diskussion im Rahmen dieser im Erwerb eigener Anteile. Also häufig ist das ja so, wenn beispielsweise Freistellungsbescheinigungen oder sowas noch fehlen, dann wird es häufig auch letztlich werden eigene Anteile erworben gegen fremdübliches Entgelt, ja, um letztlich das zu umschiffen. Und da gibt es auch die Debatte, ob bei jedenfalls mal alleinigen Gesellschafter, ob das dann zu VGA wird. Ja, und das hätte ich gedacht hier, das ist gar nicht der Fall, wenn ich schon mal ein fremdübliches Entgelt habe. Also danach riecht das hier eigentlich die Entscheidung. Und selbst wenn man zu dem Ergebnis käme, dass es eine ist, dann könnte man vielleicht auch hier mit dem BfH sagen, ja, ist eigentlich gar nichts Schlimmes passiert, weil fast schon vorher 100%, nachher 100%. Wo ist das Problem eigentlich, ja, mit der VGA?
Genau, das ist die Frage, ob man das so weiterdenken kann. Richtig, ja.
Ja.
Ich persönlich finde ja schon die Frage, ob das dem Grunde nach überhaupt eine VGA sein kann, zweifelhaft. Es gibt ja immerhin noch so ein Tatbestandsmerkmal in der VGA, dass diese Vorteilsgeeignetheit einer Leistung beinhaltet, wo man sich ja immer so ein kleines bisschen fragt, was ist das überhaupt so? Das ist ja, kommt ja nur im Ausnahmefall mal nicht an, aber wenn ich mir einen Ausnahmefall vorstellen kann, dann ja, ist das ja richtig. Wohl der Anteilseigner, der nichts hat, denn diese Leistung, du bist vorher 100%, hinterher 100% und hast jetzt einfach so eine Rechtsposition, die dir eigentlich keinen Mehrwert gibt, da, also für mich fehlt da schon die Vorteilsgeeignetheit von vornherein, aber andere Frage.
Ja.
So, dann Christian, kleiner Ausblick noch auf interessante mündliche Verhandlungen, die gelaufen sind, die wir vorausahnen wollen oder zumindest mal ankündigen wollen, dass da was kommt.
Genau, also
Jens schreibt, er muss sich auf den Weg machen, dann machen wir einfach weiter.
Wir können, das ist auch nicht viel, wir können ganz kurz mit den Verhandlungen des ersten Senats wiedergeben, 1R11/22, da fand 23. April die mündliche Verhandlung statt. Da ging es um die Frage, ist die Einlage eines Alleingesellschafters in eine Kapitalgesellschaft zur Tilgung des Gesellschafterdarlehens als Gestaltungsmissbrauch zu werten, wenn das nicht wirklich in Cash geleistet wird, sondern über ein Verrechnungskonto abgewickelt wird. Da hat sich der BfH etwas bedeckt gehalten. Was eigentlich das Spannende aus der mündlichen Verhandlung ist, ist der Umstand, dass der BfH die Frage aufgeworfen hat, kann das denn überhaupt hier steuerlich relevant sein, weil die Klägerin, die da möglicherweise, bei der Gestaltungsmissbrauch stattgefunden hat, eine panamesische Kapitalgesellschaft war mit Ort der Geschäftsleitung in Deutschland. Und der BfH hat die seit langem diskutierte und möglicherweise schon geklärte Frage wieder aufgeworfen. Ist das überhaupt zivilrechtlich in Deutschland als Körperschaft, kann das besteuert werden, weil die ja im Handelsregister nicht eingetragen ist? Oder ist das vielleicht eine Personengesellschaft? Und das war, kann man sagen, relativ überraschend, dass diese Frage wieder aufgemacht wird. Wie der BfH das entscheiden wird, weiß man natürlich nicht. Aber die spannende Nachricht ist, dieses Thema ist wieder auf die Tagesordnung gekommen, jetzt durch den ersten Senat. Und dann hatten wir noch zwei mündliche Verhandlungen zur Grunderwerbsteuer, die vielleicht berichtenswert sind. Und das ist zweimal die Frage, das ist einmal die Frage 16 Absatz 2 Grunderwerbsteuer, also die Steuerbefreiung beim Rückerwerb. Da ist ganz oft hin und her erworben worden Anteile. Und die Frage stellte sich, greift die Befreiungsvorschrift bei einem Rückerwerb, der nicht grunderwerbsteuerpflichtig war, weil es schon die Rückabwicklung eines grunderwerbsteuerpflichtigen Erwerbs war. Und da sagt der BfH relativ eindeutig, dass im 16 in der Norm der Rückerwerb, der dort genannt ist, dass das ein grunderwerbsteuerpflichtiger Rückerwerb sein soll oder sein muss. Das erwähnt das Gesetz nicht und das hält er auch nicht für erforderlich. Es kommt darauf an, dass es ein Rückerwerb der Sache nach war, ob der grunderwerbsteuerpflichtig war oder Grunderwerbsteuer ausgelöst hat. Das ist egal. Das ist jedenfalls die Tendenz, die wir aus dieser mündlichen Verhandlung mitgenommen haben.
Was ja eine schöne Tendenz ist, dass hier weitreichende Heilungen eigentlich möglich ist. Seien wir ehrlich, das ist ja oft auch, sind ja oft auch Heilungsprozesse.
Die genau, es ist auch systematisch richtig. Das Gesetz spricht nicht davon, dass es irgendwie schon pflichtig oder sonst steuerbar gewesen sein muss. Es sagt nur Rückabwicklung. Und dann hatten wir noch zwei Verhandlungen zu 6a Grunderwerbsteuergesetz, wo es letztlich um die vorhin schon angedeutete Frage geht, wann sind die bei verschiedenen Gestaltungsoptionen, wann ist die Vergleichbarkeit zur Ausgliederung, zur Neugründung gegeben, bei der der 6a dann eben Anwendung findet, obwohl die Fristen nicht eingehalten werden können. Da gab es einen Fall, das war eine Ausgliederung zur Aufnahme, der soll unter Satz 4 fallen, ist unklar, wie der BfH das entscheiden wird. Ganz klar ist dagegen eine Abspaltung zur Neugründung. Die wird der BfH, sagt es relativ deutlich bei all diesen Optionen, wir vergleichen das mit der Ausgliederung zur Neugründung. Wenn das wirtschaftlich das Gleiche ist, dann soll die Befreiungsvorschrift im Zweifel Anwendung finden. Wenn das nicht so ist, dann eben nicht. Also wenn Vorbehaltensfristen nicht eingehalten werden können, weil es eine Gesellschaft gar nicht gab zu dem Zeitpunkt und das ist vergleichbar damit, dann ist es egal, welchen Namen wir dem Kind geben. Wenn das vergleichbar ist, wie die Ausgliederung zur Neugründung, dann soll die Befragungsvorschrift Anwendung finden. Ob das in dem Streitfall oder in den beiden Streitfällen der Fall war, weiß man nicht. Da muss noch ein bisschen Aufklärungsarbeit geleistet werden. Deswegen wird das wahrscheinlich jetzt vom Finanzgericht geklärt. So ist jedenfalls unsere Einschätzung.
Ja, ist auch gut. Ich meine, hier hat es ja Urteile der Instanzgerichte in Legion gegeben. Also Legion jetzt vielleicht nicht, aber ja doch einige. Und die sich ja auch ein bisschen unterschieden haben und auch widersprochen haben. Ich glaube, wenn wir hier dann Klarheit bekommen, was die, in welchen Fällen die Nach- und Vorbehaltensfristen einzuhalten sind und welche nicht, dann ist das, glaube ich, gut. Wobei das ja alles in der Tat so auch ganz gut erwartbar ist eigentlich.
Genau, soweit der Wunderbar. Ausblick.
Christian, das ist doch gut. 50 Minuten, das ist natürlich mehr, aber es ist für 2 Monate trotzdem gut. Dann viel Spaß im Urlaub. Und wir freuen uns, nächsten Monat machen wir wahrscheinlich, wenn die Urteile das hergeben, wieder im einmonatigen
Rhythmus. Genau, eine schöne Zeit und bis bald. Ciao.
Tschüss.
Taxpod, der Steuerpodcast.